Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Aufgezeichnet am 28. November 2012 im Rahmen der Tage der Diversität und Inklusion an der Pädagogischen Hochschule Wien. Es spricht Dr. Rüdiger Teutsch aus dem BMUKK, Leiter der Abteilung 1-5, über inklusive Entwicklungen.
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mit Ihnen und zu Ihnen sprechen darf. Ich leite im Unterrichtsministerium eine Abteilung, die einen sehr langen Namen hat. Und der Name ist Abteilung für Diversitäts- und Sprachenpolitik, Sonderpädagogik und Inklusion und Begabungsförderung. Und darüber hinaus habe ich noch ein Schwerpunktthema, nämlich das Thema die Vermeidung oder Reduktion von frühzeitigem Schulabbruch, also im Englischen Early School Leaving. Und daneben bin ich auch Gender Mainstreaming Beauftragter der Sektion 1. Also es ist ein sehr schönes Portfolio, das viele von den Differenzkategorien, um die es auch hier bei der Tagung gehen wird, versammelt. Zu meiner Person, ich habe mehr als 20 Jahre im Bereich der Zivilgesellschaft gearbeitet. Ich habe das Interkulturelle Zentrum in Wien geleitet und bin vor etwas mehr als 4 Jahren ins Unterrichtsministerium gewechselt, wie die Frau Bundesministerin eine Abteilung für Migrations- und Sprachenpolitik geschaffen hat. Vor 2 Jahren habe ich dann den Bereich der Sonderpädagogik und Inklusion dazu nehmen dürfen. Und da gab es am Anfang sehr viele kritische Stimmen, die gesagt haben, aus dem Bereich der Sonderpädagogik, naja, aber wir sind was Eigenes, wir können nicht mit dem Thema Migration gemeinsam genannt werden. Und die Migrationspädagogen und Sprachwissenschaftler haben gesagt, warum tut es uns jetzt zusammen mit der Sonderpädagogik? Und ich habe das so verstanden, dass es hier eine hohe Expertise in diesen Fachdisziplinen gibt, aber dass eigentlich man noch sehr wenig übereinander weiß. Ein Indiz für mich ist, wenn ich bei einer Podiumsdiskussion zuhöre oder mitmache, dass Menschen, die eine sonderpädagogische Herkunft haben, politisch nicht korrekt über das Migrationsthema sprechen können, meistens, und umgekehrt genauso. Ja? Also da höre ich dann oft Worte wie Ausländer, oder der Migrationshintergrund oder so etwas, was eigentlich im Fachjargon jetzt der Migrationspädagogik gar nicht mehr sozusagen erlaubt ist. Ja? Und umgekehrt ist genauso. Und nachdem ich aus diesem Bereich der Migrationspädagogik komme, habe ich mir in den letzten 2 Jahren auch den Jargon oder auch die wissenschaftliche Sprache des Bereichs Sonderpädagogik erst aneignen müssen. Aber es war für mich ein wertvoller Prozess, weil ich gesehen habe, da gibt es viel an Gemeinsamkeit, viel an Überschneidungen und man könnte eigentlich Schritte gemeinsam gehen. Warum ich das sage, ist, weil für mich Diversität der Normalzustand ist, weil Schule für alle da ist, weil wir aber gleichzeitig Differenzkategorien einführen, nach denen wir Chancengerechtigkeit beurteilen, wie denn die in unserem System wahrgenommen wird. Und hier haben wir die Differenzkategorien Deutsch als Erstsprache, Behinderung oder Nichtbehinderung, Buben oder Mädchen, Begabungen und Nichtbegabungen. Aber das geht weiter bis zu Leistungsfähigkeit, das geht auch weiter bis zum sozioökonomischen Hintergrund und so weiter. Also wenn man so will, kann man Differenzkategorien bis zum Unendlichen entwickeln. Die Frage ist, wofür sind sie gut? Ja? Wofür sie gut sind, ich glaube, um genau auf diese Gruppe hinzuschauen, die eine verletzliche Gruppe ist, im Englischen sagt man Vulnerable Group, das ist so ein europäischer Ausdruck, weil es eine Gruppe ist, die besondere Zuwendung braucht oder Aufmerksamkeit. Ja? Das gilt aber nicht für alle diese Themen, weil wenn wir sagen, dass Menschen mit Behinderungen Aufmerksamkeit brauchen in einem System, das noch nicht inklusiv ist, sondern an vielen Stellen integrativ ist, dann mag das eine Berechtigung haben. Die Frage, ob das Gender-Mainstreaming-Thema ein Thema der verletzlichen Gruppe ist oder ob das nicht vielmehr ein Thema ist der Geschlechterrollentradierung, der Beschränkung, was Männer tun dürfen und was Frauen tun müssen oder dürfen. Ja. Das ist eine andere Frage und das finde ich ist aber im Moment gerade eine sehr spannende in diesem sogenannten Diversitätsdiskurs. Ich sehe das, um damit sozusagen mein Bild auch abzuschließen, die Diversität könnte das Dach sein von Verschiedenheit und die Inklusion könnte der Weg sein, wie wir damit umgehen. Ja, das wäre für mich so eine relativ einfache Sichtweise. Die Diversität ist der gesellschaftliche Zustand und die Inklusion ist, die sagt uns, wie macht man das, dass alle in ihren Potenzialen und in ihren Möglichkeiten optimal gefördert werden. Und damit bin ich beim bildungspolitischen Auftrag. Also an dieser Stelle, an der ich sitze im Ministerium, bin ich ein Verwaltungsmitarbeiter, das ist klar. Und meine Aufgabe ist auch, die Entscheidungsebene, die politische Ebene gut zu informieren, damit sie gut Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ich selber treffe ja keine Entscheidungen, ob die Sonderschulen reduziert werden, ob sie beibehalten werden, ob sie abgeschafft werden, ob es Sprachförderung gibt, ja oder nein. Das sind Prozesse, die auf ganz anderen Ebenen sind, aber das, was ich dort tun kann in dieser Funktion, ist, Entscheidungsträger besser zu informieren, damit sie bessere Entscheidungen treffen können. Und da nehme ich mir schon eine Grundaussage der österreichischen Bildungspolitik vor und sage, wenn wir als Ressortziele haben, die Erhöhung des Bildungsniveaus für alle Schülerinnen als erstes Ziel und als zweites Ziel die Verbesserung der Geschlechter- und Chancengerechtigkeit als zweites Ziel, ja, da stimme ich grundsätzlich zu, das muss ein öffentlich finanziertes Bildungswesen machen. Es muss Bildung für alle anbieten in der bestmöglichen Form. Wie erreichen wir das? Europäische Studien, OECD-Studien, Erfahrungen aus anderen Ländern sagen uns, wir können teilen zwischen Maßnahmen, die generell der Chancengerechtigkeit dienen, sogenannten universellen Maßnahmen, und zielgruppenspezifischen Maßnahmen. Generelle Maßnahmen sind zum Beispiel, dass Schule früher beginnen muss. Nicht in der Früh, sondern im Alter. Ja, dass Bildung früher beginnt. Ja, da geht es in die Diskussion, vielleicht ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, das wäre nicht schlecht. Oder das auch flächendeckend anbieten zu können. Da geht es um die Qualifikation des Personals, auch auf dieser Ebene. Das sind sehr heikle und differenzierte politische Fragen, für die auch das Unterrichtsministerium nur zum Teil eine Zuständigkeit hat. Eine weitere strukturelle Maßnahme ist der Ausbau der Tagesbetreuung. Wenn wir mehr Zeit haben für Schule, wenn wir mehr Zeit haben für Bildung, dann hilft es vor allem jenen, die durch eine halbtägige Schule eigentlich zu kurz kommen. Ja, da gibt es eben Schülerinnen, die brauchen mehr Zeit und die brauchen ein größeres Gefäß, wenn man so will. Eine weitere Maßnahme ist, sagt uns die OECD, ihr müsst die Selektion über weitere Bildungs- und Berufswege weiter nach hinten versetzen. Also eine Entscheidung für die 10-Jährigen, in welche Schule wirst du gehen, führt bereits zu einer Lebensentscheidung. Ja? Also da heißt es, Länder, die gut mit Diversität umgehen, die haben eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Ja? Also das heißt, auch da gehen wir in eine Richtung mit der neuen Mittelschule, die für mich schon so eine Vision einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen ist und wo wir aber auch gesellschaftliche Prozesse mitnehmen müssen, weil diese gemeinsame Schule sich nicht verordnen lässt, sondern Menschen gewonnen werden müssen dafür. Also das sind so auf dieser Ebene universelle Maßnahmen in einem Bildungssystem, die dazu führen, dass die Chancengerechtigkeit größer wird. Auf einer zielgruppenspezifischen Ebene sagen uns internationale Studien, ihr müsst eine qualifizierte Sprachförderung anbieten. Ja, Sprachförderung, das heißt noch nicht Deutschförderung. Ja, weil dort beginnt dann die Streiterei. Ist Sprachförderung Deutschförderung? Ist Sprachförderung eine Sprachförderung auf mehrsprachiger Basis? Heißt Mehrsprachigkeit, wir nehmen die sogenannten mitgebrachten Sprachen ernst? Wir nehmen auch die Fremdsprachen, die später entwickeln werden sollen, ernst? Wir nehmen Deutsch als Unterrichtssprache ernst? Das ist noch einmal was anderes als die Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Ja, also das heißt, auf dieser Ebene gibt es einen Hinweis, dort müsst ihr zielgruppenspezifischer vorgehen. Ich darf mein Handy abdrehen. Okay. Auf der Ebene von Schülerinnen mit Behinderungen haben wir den sonderpädagogischen Förderbedarf mit all seinen umstrittenen Implikationen. Ja. Letztendlich aber ist auch der sonderpädagogische Förderbedarf ein individuelles Recht auf Förderung. Ja, dieses Recht gibt es zum Beispiel für Kinder mit anderen Erstsprachen nicht. Die haben kein Recht auf sprachliche Förderung, sondern das hängt wieder ab, ob man 8 Kinder findet, die das brauchen und so weiter. Also da sieht man schon, wenn wir bei den zielgruppenspezifischen Maßnahmen dann sind, die auch die Chancengerechtigkeit für bestimmte Gruppen verbessern, dass dort auch die Ansichten über sinnvolle Maßnahmen auseinandergehen. Ich wollte das aber nur mal so einführen, dass man sagt, dass das klarer wird. Benachteiligungen im System werden nicht durch spezifische Maßnahmen jetzt nur für eine Zielgruppe ausgeglichen, sondern da muss man versuchen, strukturell Maßnahmen zu schaffen, die zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. Jetzt möchte ich an 2 Beispielen zeigen, wie wir sozusagen von so einer abstrakten, strategischen Vorgabe da herunterkommen in eine schulische Praxis. Das eine Beispiel ist, wie wir gemeinsam mit der OECD eine sogenannte Thematic Review entwickelt haben, also eine Vergleichsuntersuchung, wie wird denn mit Schülerinnen mit anderen Erstsprachen in verschiedenen europäischen Systemen umgegangen. Und die OECD ist zu uns gekommen und hat mit 100 Personen gesprochen, vom Stadtschulrat bis zu Schuldirektorinnen, vom Ministerium bis zum Sozialministerium, und hat sich so ein Bild gemacht und gibt uns dann ein Feedback und gibt uns auch Empfehlungen dafür, was wir in diesem Bereich machen. Ich halte das für einen guten Weg, dass man nicht an einer Stelle, sei das Wissenschaft oder sei das Politik, sich ein Modell überlegt und dann sagt, und so machen wir es jetzt, sondern dass man einen Partner hat, mit dem man dialogisch Evidenzen sucht dafür, was hier für eine bildungspolitische Entwicklung sinnvoll sein könnte und wo man die dann später auch in der Umsetzung beteiligt sind, von Anfang an auch beim Lösungssuchen beteiligt. Und das ist für mich auch so ein inklusives Modell, dass wir nicht nur sagen, wir suchen gemeinsam Lösungen, sondern wir suchen gemeinsame Lösungen. Oder wir suchen gemeinsame Lösungen, noch besser. Im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen hat die Debatte natürlich einen großen Anstoß durch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bekommen, die 2008 von Österreich ratifiziert worden ist und wo es ein bisschen gebraucht hat, sozusagen, bis man die Tragweite der Ratifizierung auch wahrgenommen hat und wo dann ein Prozess eingesetzt hat, wo unter der Schirmherrschaft des Sozialministeriums ein nationaler Aktionsplan entwickelt worden ist. Das ist von vielen Seiten als sehr positiv wahrgenommen worden, aber von manchen Seiten auch sehr kritisch, weil in diesem nationalen Aktionsplan zwar viele einbezogen waren, aber nicht alle. Das Unterrichtsministerium hat parallel dazu gesagt, was müssen wir im Bereich der Bildung machen, damit wir unser System ein bisschen inklusiver machen oder schrittweise inklusiver machen. Und wir haben dort auch so mit einer partizipativen Entwicklungsform gearbeitet, haben runde Tische gemacht mit 200 Personen, haben da Meinungen auch hereingebracht. Das ist jetzt auf dem Wege einer politischen Partizipation noch nicht das Optimum. Es ist eine geschützte Partizipation in einem kleineren Rahmen, aber es ist immerhin mehr, als wenn sich nur ein paar Entscheidungsträger eine Idee überlegen und sagen, und so wird das Modell umgesetzt. Ja, was ist dabei herausgekommen? Dabei ist herausgekommen, dass wir die Inklusion im Rahmen von sogenannten inklusiven Modellregionen anschauen müssen. Und diese inklusiven Modellregionen müssen gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entwickelt werden. Das ist etwas, was sich auch nicht vom Ministerium per Erlass umsetzen lässt, sondern hier gibt es die Schulerhalter, hier gibt es die Lehrer und Lehrkräfte auf der Länderebene, hier gibt es den Bund, der gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen muss. Und das ist auch schon die Herausforderung. Ja? Das ist eine inklusive Herangehensweise der Verwaltung, die gemeinsam diese Lösung finden muss. Und jetzt sind wir daran, sozusagen da auch uns Bundesländer anzuschauen, Bundesländer einzuladen, gemeinsam mit dem Ministerium, aber auch gemeinsam mit den Schulerhaltern, solche inklusiven Modellregionen zu entwickeln. Ja? Die Vorgabe davon ist, die Qualität der Bildung in inklusiven Modellregionen so weit zu entwickeln, dass auch jene Eltern, die jetzt im Moment noch nicht von der Integration oder Inklusion überzeugt sind, ihre Kinder gerne in eine gemeinsame Schule geben. Ja, ist ein bisschen eine umständliche Formulierung, aber es soll sozusagen diesen Prozess zeigen, dass wir die Eltern sehr wohl wahrnehmen in diesem Prozess und dass es nicht um Verordnung geht, sondern dass es um Überzeugen geht, um Gewinnen geht. Also die Frage, Abschaffung der Sonderschule ja oder nein, zu transferieren in eine andere Frage nach der Qualität der Bildung, die jeder Person zusteht, wenn wir uns anschauen, das Bildungssystem als ein chancengerechtes. Und die Qualität der Bildung hängt natürlich mit dem Fachlichen zusammen und so weiter, aber es hängt auch von dem Sozialen. In welchen Räumen, in welcher Gemeinsamkeit findet Bildung statt? Ein weiterer Bereich, und damit komme ich aber schon zum Abschluss, aber der hier eine Rolle spielt, ist die zukünftige Ausbildung von Pädagogen, Pädagoginnen. Auch dort sehe ich eine Entwicklung, dass wir, wenn wir eine Schule für alle wollen, auch alle professionellen Gruppen, die in der Schule arbeiten, mit allen umgehen können müssen. Das heißt, die inklusive Pädagogik muss im Kern der zukünftigen Lehrerinnenausbildung sein. Was das genau heißt, auch sozusagen aus den verschiedenen Fachdisziplinen, weil da drängen sich ja natürlich jetzt alle hinein, das wird auszudebattieren sein, aber ich halte diesen Prozess, auch wie er hier stattfindet, für sehr notwendig, damit wir hier nicht in einer Parallelität und Konkurrenz Gender gegen Migration und Sonderpädagogik gegen Begabungsförderung auftreten, sondern sagen, was ist es denn, was wir gemeinsam haben? Ja, das kann sein der Blick, die Sensibilität für das Individuum, die Individualisierung, auch ein Stück Kompetenzorientierung, individuelle Förderpläne. Diese Dinge sind gemeinsam, aber es braucht darüber hinaus natürlich auch Kenntnisse in der Fachdisziplin. Ja, Deutsch als Zweitsprache ist eine Fachdisziplin. Dieses Wissen darf im Zuge einer inklusiven Bildung oder einer Entwicklung zur inklusiven Bildung nicht verloren gehen. Und das ist auch die Frage für jetzt hier auch die zukünftige Ausbildung von Sonderpädagogen. Wenn alle Lehrkräfte inklusiv ausgebildet sind, dann braucht es trotzdem noch sonderpädagogisches, vertieftes Know-how. Und wie kriegen wir das in eine Struktur hinein, die, so wie es jetzt mir bekannt ist, die Ausbildung nicht mehr zu Lehrerinnen macht, die für verschiedene Schularten zuständig sind, sondern die für verschiedene Altersgruppen zuständig sind. Das heißt, im jetzigen Modell, so wie es vorgesehen ist, gibt es keinen Sonderschullehrer mehr, sondern gibt es nur mehr Stufen- und altersstufengemäße Lehrer. Ja? Und dort auch die Fragestellung, was müssen alle können im Kern und was ist aber an Spezialisierung unbedingt notwendig. Ja, denn Alle werden nicht lernen, wie ich, es fällt mir immer wieder ein, weil ich auch eine blinde Kollegin habe, wie ich einer blinden Kollegin Geometrie beibringe. Das ist ein Spezialwissen, das ist klar, das braucht eine besondere Ausbildung. Aber von der Haltung her, vom Zugang her, von der Didaktik her, gibt es sehr, sehr viel, was wir sozusagen gemeinsam haben. In diesem Sinne möchte ich auch diese Tagung ermutigen, das Gemeinsame zu suchen, das Gemeinsame zwischen all diesen Differenzlinien, wenn Sie mich das so sagen lassen, dass wir das wieder zusammenbringen und sagen, da gibt es einen gemeinsamen Kern, der uns verbindet, und dann gibt es aber noch ein Spezialwissen darüber hinaus, das wir sichern müssen. Aber das können den gemeinsamen Ort in der Lehrerinnenbildung neu, den müssen wir, glaube ich, auch gemeinsam sichern. So, ich wünsche der Tagung gutes Gelingen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich im Ministerium genau diesen Prozess jetzt weiter diskutieren muss, gerade um 3, wo es um Weichenstellungen geht, auch insbesondere für das sogenannte Zulassungsverfahren, für die Eignung. Was heißt denn ein inklusives Schulsystem für den Zugang von Menschen, die ohne Unterstützungsmaßnahmen die Eingangsvoraussetzungen nicht erfüllen. Ich danke.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.